People Development, Personalentwicklung halte ich für einen extrem wichtigen Schlüssel. Nur wichtiger eben vielleicht, um Mitarbeitende langfristig im Unternehmen zu halten. Was ich da als sehr wichtigen Punkt sehe, ist auch, dass man sagt, man nimmt die Leute wirklich in ihrer Individualität wahr, schaut, wo sind die Schwächen, wo sind die Stärken, wie können wir die Stärken stärken und wo können wir das Unternehmen unterstützen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Leaders 21 Podcasts. Mein Name ist Thomas Kleindessner, ich bin CEO und Gründer von Leaders 21 und in unserem Podcast dreht sich alles rund um die Themen persönliche Entwicklung, 21st Century Skills und Leadership. Auch heute darf ich dir wieder eine Live-Aufnahme vom Community Breakfast in Linz präsentieren. Bei der Podiumsdiskussion hat mein Kollege Fritz Krasnitzer wieder gefragt, was sind die essentiellen Skills 2024? Danke an dieser Stelle an das Team der Factory 300, die uns das Equipment ihres brandneuen Podcast-Studios zur Verfügung gestellt haben. Unsere Gäste am Podium in Lenz sind Irina Andorfer, Head of Sales DACH bei der Oberalp Group, zu der Marken wie Saleva und Dynafit gehören. Gabriele Sommer, Leiterin Recruiting bei der Lenz AG. Bernhard Lehner, unser Gastgeber in Linz und Managing Director und Co-Founder der Factory 300. Und Julia Kalkofer, stellvertretende Leiterin HR Management bei BMD Systemhaus. Wir hören wieder spannende Insights aus der jeweiligen Branche, vielfältige Erfahrungsberichte und bekommen Best Practice Beispiele aus der HR-Welt, von denen wir sehr viel mitnehmen können. Wenn du generell mehr darüber erfahren möchtest, wie du die 21st Century Skills in deinem Unternehmen entwickeln kannst, dann schau doch einfach vorbei auf der Leaders 21 Homepage unter www.leaders21.com. Und nun viel Spaß bei der Podiumsdiskussion live vom Leaders 21 Community Breakfast in Linz.
Ich würde die Runde gern mit einer etwas offenen Frage starten. Warum? Wir befinden uns in einer sehr besonderen Zeit, in einer Zeit voller Veränderung. Wir purzeln gerade so aus Covid raus, circa gefühlte 2 Minuten danach startet die Ukraine-Krise mit dem ganzen menschlichen Drama, aber auch mit den wirtschaftlichen Folgen, wie Zinserhöhung, wie Teuerung, wie Energiekrise. Nicht zu sprechen von dem ganzen Drama, dass Israel, Hamas, jetzt Iran passiert. Wir haben irrsinnige viel Unsicherheit. Aber ich habe in der Vorbereitung auch ein bisschen davor gedacht. Was war denn kurz davor? Wir haben gesehen, was passiert, wenn ein Boot im Suezkanal schnell in die Kurve fährt, nämlich dass sämtliche Warenströme zwischen Europa und Asien unterbrochen werden. Und man braucht gar nicht so weit zurückgehen. Wir erinnern uns vielleicht an den unaussprechlichen Vulkan in Island. Kein Flugverkehr in Europa, niemand weiß, wie er heißt, weil wir wissen alle, dass wir nicht fliegen haben können. Fukushima ist auch noch keine 10 Jahre her. Auch da ist die Wirtschaft bei uns nahezu, zumindest für einige Wochen, zum Erliegen gekommen. Bernhard, ich darf vielleicht mit der Frage bei dir beginnen. Die Zeiten sind besonders. Glaubst du, dass sie besonderer sind als alles, was wir wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben? Ist es eine besondere Zeit der Veränderung?
Also seit dem Zweiten Weltkrieg kann ich jetzt nicht so beurteilen. Ich kann es erst beurteilen ab 1971 und also 1975 so ungefähr. Da habe ich, glaube ich, meine ersten Erinnerungen. Und ja, tatsächlich, also es ist schon spezieller als alles, was ich persönlich je erlebt habe, weil es halt einfach in dieser Intensität kommt und auch jedes dieser Ereignisse potenziell einen globalen Impact einfach hat. Und das ist schon etwas, wo man, ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch, ich bin ein sehr zukunftsfreudiger Mensch, aber da muss man sich schon immer wieder adaptieren und das sind schon Herausforderungen. Und ich glaube gerade diese Soft Skills, die Leaders 21 auch vermittelt, genau um die geht es jetzt vermehrt, dass man dieses Vertrauen nicht verliert, dass man diese Freude an der Zukunft nicht verliert, dass man diese Adaptionsfähigkeit nicht verliert, nicht jetzt irgendwie alles vom Tisch wischt und sagt, es wird schon gut gehen und alles ist okay, sondern aktiv es managt, aktiv damit arbeitet. Aber ja, sich auch vorbereitet, weil ich glaube, wir haben es nur immer, also wir haben es nicht überstanden, aber ich glaube, da kommt noch einiges. Es ist jetzt nicht so, dass es dann zu Ende ist, also das Ende nicht erwarten, sondern einfach mit dieser Unsicherheit oder auch mit dieser absoluten Flexibilität, die man da haben muss, leben lernt und damit arbeitet.
Ja, vielen Dank. Also das Thema Veränderung begleitet uns ist, jetzt braucht ihr dritte Hand. Veränderung begleitet uns, würde mich vielleicht zu dir führen, Irina. Du bist aus der Sportartikelbranche, ihr seid wahrscheinlich besonders Covid betroffen gewesen, aber möglicherweise auch im positiven Sinn mit Rekordjahr nach Rekordjahr. Wie geht ihr in der Organisation mit Veränderung um und das gefühlt ist der Markt ja ein wenig eine Achterbahnfahrt aktuell?
Also genau so ist es. Es ist, was vorher extrem positiv war und extrem sich sehr gut entwickelt hat, geht auch jetzt in eine andere Richtung. Aber nicht zu sagen, dass die Begeisterung für den Sport, für die Berge, für die Natur abreißt. Und das ist, glaube ich, das, was auch ganz wichtig ist und wo auch wichtig ist, diese Klarheit zu haben, dass diese Werte, die für die Menschen wichtig sind, nach wie vor einfach zählen. Ich glaube, wo man jetzt gerade extrem darauf schauen muss, ist auf diese Veränderungen, auf diese sich ständig schnell wechselnden Situationen und Herangehensweisen anzupassen oder sich darauf einzustellen. Und ich meine, ich sage jetzt eben, wir sind in der Sportbranche, gerade jetzt in unserem Bereich, im Outdoor-Bereich, das passiert uns bei jeder Bergtour, kann bei jeder Bergtour passieren, kann bei jeder Klettertour passieren, dass ich im ersten Moment eigentlich nicht ganz weiß, was da jetzt gerade ist, aber trotzdem meine Strategie entwickle und das dann lösen kann. Und also ich war jetzt gerade, kurzes Beispiel, vor ein paar Wochen war ich gerade auf einer mehrtägigen Skitour in der Schweiz unterwegs. Wir sind von Zermatt nach Davos gegangen. Natürlich Vorfreude immer sehr groß bei sowas, am liebsten mit blauem Himmel. Es hat mega guten Schnee gehabt, weil es extrem viel geschneit hat und es war einfach 3 Tage komplettes Whiteout. Komplett. Und es war dann schon spannend, weil ich habe mir dann in die 3-4 Tage dann immer wieder gedacht, okay, irgendwie ist das genau das, was man umlegen kann, was uns irgendwie gerade betrifft, weil wir brauchen einfach die absolute Klarheit, was ist unser Ziel, wo wollen wir hin? Und das war für uns einfach ganz klar, weil wir haben gewusst, wir müssen nach 4 Tagen in Davos sein. Und wir haben dazwischen halt immer diese Hütte, dann diese Hütte, dann diese Hütte. Das war klar, aber wir nichts gesehen haben. Es war, ja. Und am Weg dorthin, natürlich, haben wir dann flexibel entscheiden müssen, okay, der Gipfel geht jetzt gerade nicht, weil die und die Bedingung jetzt gerade so ist. Dafür müssen wir vielleicht da die kürzere Route nehmen oder da die längere Route nehmen und haben da einfach auch flexibel dann entscheiden müssen, aber auch unserem Bergführer vertrauen, dass der einfach da auch durchnavigiert mit dem klaren Ziel vor Augen, wo wir alle gewusst haben, da müssen wir hin. Und dann genau diese Entscheidungen einfach auch mutig treffen, dass du dann genau weißt, wie geht es weiter. Und das aber auch mit jedem teilen, dass jeder auch weiß, auf was er sich jetzt einlässt. Und das, glaube ich, ist einfach auch die große Herausforderung jetzt gerade. Du brauchst diese Klarheit, zu wissen, wo wir hin. Du brauchst die Flexibilität, weil wir können das nicht ändern, dass sich alles ändert. Und du brauchst dann den Mut, dass du wirklich dann die Entscheidungen triffst und den Weg einschlägst. Wenn er vielleicht dann doch nicht der richtige ist, dann brauchst du wieder den Mut, es wieder zu verändern. Und ich glaube, das durchnavigieren, das ist gerade die größte Herausforderung, aber auch das Coolste eigentlich, weil da erlebt man auch ganz viel.
Sensationell, Irina, danke. Ich glaube, da war ganz viel drinnen und das, was der Tom in seiner letzten Kompetenz angesprochen hat, nämlich dieser Umgang mit Veränderung, ich glaube, das ist eine absolute Qualität und auch etwas, was man lernen kann, sollte und auch den Mut zu haben, es also dann durchzuziehen. Also richtig coole Insights, vielen Dank. Bist du so lieb und gibst der Gabi das Mikro weiter. Ich gehe zu dir, ihr seid ja eine sehr große Organisation mit unterschiedlichsten Bereichen bei der Linz AG. Wie geht ihr mit Veränderung um?
Naja, also Veränderung, denke ich, begleitet uns ja nicht erst seit jetzt oder seit Covid, ein bisschen näher. Ja. Es ist nicht mein Metier da auf der Bühne. Genau. Also Veränderung in der Organisation, prinzipiell die Linz AG als großes Unternehmen der Daseinsvorsorge in Linz und für die Umlandgemeinden ist natürlich, also gibt es in gewissen Teilen schon über 150 Jahre. Ja. Und wenn sozusagen sich das Unternehmen nicht über die Jahre wieder verändert hätte und teilweise neu erfunden hätte, dann würde es nicht in der Form dastehen. Ja. Aber natürlich, und das bemerke ich schon, also zum Beispiel Abteilung für Organisationsentwicklung, die Change-Prozesse begleitet, gibt es bei uns, seit ich denken kann. Ja. Aber speziell jetzt natürlich seit Covid, da hat das Ganze schon einmal ziemlich an Fahrt aufgenommen. Und die Linz AG, denke ich, ist speziell, du hast ihm in der Vorbereitung uns ein paar Zeilen durchgeschickt und auch im Eingang erwähnt, zum Beispiel das Thema Energiewende ist natürlich für die Linz AG als Energieversorger schon ein enormer Impact. Also nicht nur in einem rechtlichen Sinn, sondern auch in einem Sinn im Sinn der Moral, weil die wollen uns ja verändern und zwar in die richtige Richtung. Und da gilt es da, die Organisation zu verändern, das Mindset zu verändern und mutige Projekte anzugehen und auch für Geld in die Hand zu nehmen, also das mutige Investitionen auch zu tätigen. Also das kann ich dazu sagen. Und was die Menschen selbst anbelangt, ist so, dass, also wenn ich jetzt von meinem Team zum Beispiel spreche, ja, geht es einfach darum, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln, Team entwickeln und jeder für sich persönlich auch. Und ja, also das fällt mir zu dem Thema Veränderung gerade ein.
Ja, vielen lieben Dank, perfekt. Ihr seid ein Softwareunternehmen, aber mit einer relativ langen Historie. Das heißt, ich unterstelle jetzt einmal, Veränderung ist euer täglich Brot. Wie würdest du die Wichtigkeit bzw. Die Veränderung über die letzten Jahre bei BMD beschreiben?
Ja, wie du sagst, Veränderung begleitet uns. Ich glaube, da kommt kein Unternehmen aus, das sich am Markt halten will. Was ich vielleicht ergänzend, aber trotzdem nur sagen möchte, es ist, glaube ich, auch sehr menschlich, dass man in diesen unsicheren und eher volatilen Zeiten ein Bedürfnis hat nach Sicherheit, nach Stabilität. Da haben wir uns zum Beispiel das Unternehmen, was schon 50 Jahre am Markt ist, erleichtert, es zu vermitteln. Es sind verschiedene Maßnahmen, die man treffen kann und auch als Arbeitgeber zu zeigen, wir stehen für Beständigkeit, wir stehen für krisensichere Arbeitsplätze. Eine davon zum Beispiel, dass wir von der Geschäftsführung regelmäßig Infos erhalten, wie schaut die wirtschaftliche Lage aus. Ich glaube, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen gerade in unsicheren Zeiten auch gerne Informationen haben. Eine andere Maßnahme ist zum Beispiel auch, dass man wirklich sagt, wenn jemand in einer Belastungssituation ist, mit den Veränderungen überfordert, dass man mit Arbeitspsychologen zum Beispiel zusammenarbeitet und dort die Mitarbeitenden unterstützt.
Super, danke Julia. Darf ich gleich mit deiner zweiten Frage nachhaken? Du greifst der Antwort bereits ein wenig vor, du hast das Mikro außerdem gerade, genau. Abgesehen von Veränderungen, ja, die halt da ist, ob wir jetzt das wollen oder nicht, welche Themen beschäftigen euch und insbesondere euch in der HR gerade besonders? Wo setzt ihr die Schwerpunkte?
Ja, aus HR-Sicht wenig überraschend, ein Dauerbrenner. Rekrutierung, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, wenig überraschend, in der IT-Branche natürlich auch nicht so einfach wie in vielen Branchen. Als zweites ganz großes Thema würde ich aber aktuell ansehen bei uns auch die Mitarbeiterbindung. Also was können wir machen als Unternehmen, damit die Mitarbeiterzufriedenheit hoch ist, damit wir die Kolleginnen und Kollegen langfristig ans Unternehmen binden können und was können wir vielleicht als Unternehmen auch beitragen, um sie leistungsfähig und gesund zu halten.
Super, vielen, vielen Dank. Ja, genau. Vielen Dank. Julia, gibst du der Irina das Mikro weiter? Irina, jetzt kenne ich ja eure Organisation ein wenig und wir dürfen ja teilweise auch mit euch zusammenarbeiten. Und in dieser Achterbahnfahrt des Marktes, die du vorhin beschrieben hast, mit einem klaren Ziel, aber trotzdem Unsicherheit, wo setzt ihr die Schwerpunkte? Wo setzt ihr die Schwerpunkte beim Team und wo setzt ihr die Schwerpunkte in der Organisation?
Wir haben, ich sage jetzt einmal, den Vorteil in der Sportbranche, dass das ja eine sehr emotionale Branche ist. Und eben das, was rundherum passiert, egal ob in schwierigen Zeiten oder in besseren Zeiten, die Emotionen ja eigentlich immer der Treiber für alles sind. Und der Mensch, der ja wirklich auch im Mittelpunkt steht und auf den es ja gilt einzugehen, das ist das, wo wirklich auch der Fokus liegt. Wir haben auch die Herausforderung, wir haben einfach mehrere Marken im Portfolio, die sich alle um den Bergsport drehen, wo aber jede Marke für sich einfach auch eine eigene Kultur hat. Und das ist auch ganz wichtig und ganz gut, weil eben gerade im Bergsport oder in der Sportbranche, wo die Emotionen vorherrschend sind, ist es wichtig, auch dem Endkonsumenten natürlich über die Produkte dann diese Emotionen weiterzugeben oder genau zu skizzieren, warum genau du diese Marke brauchst und genauso ist es bei den Mitarbeitern. Und die Mitarbeiter müssen sich halt zu 100% mit ihm identifizieren können, müssen sie wohlfühlen in dieser ganzen Umgebung. Und da zielen wir halt darauf hin, dass wir sagen, okay, wir wollen dieses Bewusstsein bei jedem Einzelnen einfach schärfen und hervorbringen, dass er weiß, warum bin ich da, warum mache ich das und was ist eigentlich mein Beitrag zu dem großen Ganzen, um das erfolgreich zu machen, weil das ist schlussendlich das Ziel. Und es ist ja so, dass egal wie groß die Firma ist und wie viele Abteilungen sie hat und wie viele Marken sie hat und welcher Branche sie ist, dass ja jeder, der da arbeitet, was dazu beiträgt, dass dieses große Ganze einfach funktioniert. Und auf das darf man nicht vergessen, weil man immer dann glaubt, okay, in der Weiterentwicklung und so, ja, jetzt lasst uns doch die Manager weiterentwickeln und jetzt schauen wir mal da. Ja, ist auch wichtig, aber eigentlich geht es vor allem um diese ganzen Rädchen, die zusammenspielen müssen. Und da haben wir wirklich einen Fokus drauf, dass das funktioniert in die Teams, dass die verstehen, warum sie braucht, wie sie braucht und vor allem, wie sie selbst funktionieren, sich das bewusst machen und dann auch sich selbst einbringen können, weil sie wissen, hey, das gibt mir Energie, das nimmt mir Energie, so muss ich da reagieren.
Ja, cool, vielen Dank für die zwei Punkte. Ich kann die nicht genug unterstreichen, sowohl das Thema Emotion und es sind immer Menschen, die da drinnen arbeiten. Es ist nicht irgendwas, was ich drüber stülpen kann, das funktioniert als Prozess, sondern es geht immer um die Menschen, die dieses Team auch bilden. Bist du so lieb, gibst du den Bernhard kurz. Barney, du marschierst ja in der Tabakfabrik und in der Factory 300 täglich ein und aus und siehst natürlich sehr viele unterschiedliche Organisationen aus. Aus deiner ein bisschen objektiven Rolle. Gibt es Dinge, die du beobachtest? Gibt es Bereiche, wo du siehst, aha, die ganzen Teams und Firmen, die sich hier in der Tabakfabrik bewegen, was zeichnet die aus oder welche Schwerpunkte setzen die?
Ja, die Tabakfabrik hat ja, glaube ich, wirklich so ein bisschen eine Selektion auf Unternehmen und auch auf Personen. Das macht ja auch das Besondere aus. Also wir sind jetzt seit 2017 hier, wir haben die Factory zuerst gegründet, dann die Stradatel Startup entwickelt und was man schon sagen kann, es sind ja, man weiß es ja nicht so ganz genau, aber es sind so um die 2000 Personen, die jetzt da ein- und ausgehen. Und ich glaube, es sind so diese Pioniere, also auf Personenebene, die Pioniere, aber auch auf Unternehmensebene, die sich in die Tabakfabrik getraut haben, weil du hast ja alle diese Attribute schon gebraucht. Du hast Veränderung, Unsicherheit, Zukunftsfreude, Kreativität, Flexibilität, all das hast du gebraucht, wenn du 2017, 2018, 2019 in die Tabakfabrik gekommen bist und du hast ein bisschen diese Vision verstehen müssen, wo die Tabakfabrik hin will und du hast mitgestalten müssen. Es war nicht so, dass du die reingesetzt hast und sagst, und es ist auch jetzt noch immer nicht so, dass du dich hier reinsetzt und sagst, so jetzt konsumiere ich sozusagen alles, was dir hier drinnen ist, sondern die Tabakfabrik ist ja ein Platz, wo du, je mehr du mitwirkst und dich einbringst, desto mehr hast du davon. Und das ist, glaube ich, das Besondere, was diesen Platz ausmacht und die Menschen und Unternehmen, die das auch wirklich ausnutzen, die haben am meisten davon. Ja. Die können diesen Platz mitentwickeln und das ist dann eine, das klingt ein bisschen platt, ja, aber das ist tatsächlich so eine große Gemeinschaft mit allen ihren Vor- und Nachteilen. Da gibt es Knatsch, da gibt es Konkurrenz, da gibt es Streit, da gibt es natürlich alles, was es in so einer Gemeinschaft gibt. Aber overall gibt es eine unglaubliche Zukunftsfreude, einen unglaublichen Optimismus, einen unglaublichen Wunsch, positiv zu verändern. Und das entfacht dann sozusagen hier diese Energie, die, glaube ich, jeder spürt, wenn man dann ein bisschen da drinnen ist. Bei allen Unzulänglichkeiten, bei allen manchmal Potenzial, sich zu verirren, weil die Wegweiser nicht gescheit funktionieren, bei allen Parkplatzproblemen, die wir haben. Also, aber das ist halt so. Es ist nichts perfekt, aber auch das kriegt man dann irgendwann einmal hin.
Super, vielen Dank. Gabi, jetzt weiß ich ja, dass ihr das Thema Menschenentwicklung sehr groß schreibt bei der Linz AG und auch richtig tolle und auch richtig große Programme dazu aufsetzt. Wie ist so der Spiegel aus der Organisation? Wie nehmen die Leute das an?
Also prinzipiell, ich bin Leiterin des Recruitings der Linz AG und ich sehe gerade meine ehemalige Kollegin, die Miriam Katzmeier aus der Personalentwicklung. Die würde jetzt wahrscheinlich die Antworten nur viel besser...
Ist. Ich glaube, das ist nichts mehr. Schau, es ist ausgeschalten. Jetzt sollte es funktionieren.
Und ich habe mir im Vorfeld schon überlegt, ich meine, die Linz AG ist ein Unternehmen mit 30, über 30 Fachbereichen und entsprechenden Subkulturen. Wir haben in der Personalabteilung eine sehr starke Personalentwicklung, aber wir es im Bereich, also in der Abteilung Recruiting, sind natürlich bemüht, dass wir schon Personen ins Unternehmen reinholen, die hinsichtlich fachlicher Qualifikation und Persönlichkeit ins Unternehmen passen. Und die Fachbereiche sind da eigentlich sehr eigenständig und gut darin, ihre Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Aber auch da gibt es natürlich Bereiche, die machen das besser und Bereiche, die sind da jetzt nicht so gut. Aufgrund der Pensionierungswelle ist gerade die Organisation wirklich sehr, sehr, sehr gefordert und aufgrund des Fachkräftemangels hat man auch nicht die Möglichkeit, dass man vielleicht perfekt besetzt, aber man hat die Möglichkeit, dass man Menschen ins Unternehmen reinholt, die man entwickeln kann. Und wie gesagt, also da versuchen wir aus dem Recruiting raus, an der Nahtstelle zu den Fachbereichen, aber auch mit der Personalentwicklung, gute Arbeit zu leisten, schlicht und ergreifend. Um ein Beispiel herauszugreifen, also Beispiel Müllabfuhr, eine ganz wichtige Angelegenheit in einer Stadt. Da ist es so, dass wir gerade viel Pensionierungen haben, wirklich erwachsen, weil wir neue Sammlungen übernommen haben. Und was dort zum Beispiel zu tragen kommt, ist, dass natürlich aufgrund der unterschiedlichen Nationalitäten und Sprachen das Thema Sprachen und interkulturelle Kompetenz wichtig ist. Aber, und das ist auch, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt für alle Organisationen aktuell, das Thema Onboarding. Wie heiße ich denn jemanden willkommen? Wie führe ich in die Aufgabe ein? Und das ist zum Beispiel auch so ein Skill, den viele Bereiche erst entwickeln haben müssen und wo wir aber wirklich, glaube ich, einen guten Weg hingelegt haben, einen gemeinsamen. Also das ist so. Und so, glaube ich, die Linz AG hat eine starke Arbeitgebermarke und die hat sie unter anderem deshalb, weil sie Mitarbeiter auch wohlfühlen und sie weiterentwickeln können und das Thema Aus- und Weiterbildung großgeschrieben ist und das wird auch wirklich genutzt. Und da ist auch das Unternehmen sehr großzügig.
Super, vielen Dank für die ganzen Punkte. Ich habe mich ja offensichtlich vorbereitet auf diesen Talk, habe dann natürlich ein bisschen recherchiert und habe gesehen, vor circa einem Monat hat Gartner die Top Priorities für HR Leader 2024 veröffentlicht. Und ein Punkt ist, glaube ich, bei jedem von euch gekommen, das ist das Thema Organisationskultur, also diese ganze menschliche Komponente, die drinsteckt. Auf Nummer eins jedoch das Thema Leadership-Entwicklung. Wie wichtig ist das bei euch in der Organisation, beispielsweise Julian?
Bei uns steht tatsächlich die Organisationsentwicklung aktuell ganz stark im Vordergrund. Wir haben ja eingangs auch schon gehört, wenn ein Unternehmen wächst, dann ist dieses sehr gefragt. Es war auch bei uns ein großes Thema. Wir haben uns vor circa 3,5 Jahren entschieden, ganz einen großen Umstrukturierungsprozess anzugehen. Und die größte Abteilung, die wir haben, also das sind ungefähr 500 Mitarbeitende, umzustellen auf selbstverantwortliche Teams ohne direkte Führungskraft. Auf agile Arbeitsweisen, also weniger Führungskräfte, dafür neue Rollen wie Agile Coaches und Product Owner. Dementsprechend liegt der Fokus da auch in der Weiterentwicklung der Teammitglieder, Stärkung der Selbstverantwortung, eher die Leading Skills der einzelnen Kolleginnen und Kollegen wachzurufen. Da ist die Leadership-Entwicklung aktuell ein bisschen im Hintergrund.
Super, ist ein fantastischer Punkt und spielt, glaube ich, auch gut damit zusammen, was die Katja in ihrer Präsentation gezeigt hat, auch dieses laterale Leadership, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, besonders in agilen Arbeitsformen. Irina, wie schafft ihr den Spagat? Ich sage, es ist wichtig, dass man nicht am Management nur lehren, sondern wir müssen die Menschen mitnehmen. Wie schafft ihr den Spagat? Sowohl das Bewusstsein zu haben, Ziele klar vorzugeben, als auch die Emotion und es schaffen, alle Menschen mitzunehmen.
Wir sind ja, also die Oberalp ist ein managementgeführtes Familienunternehmen und ich meine, schon auch international mit über 1000 Mitarbeitern, also relativ groß, aber trotz allem durch diesen Familienhintergrund haben wir eine sehr stark verankerte Organisationskultur, also wir haben auch ganz klar formulierte Werte, 5, die eigentlich jeder Mitarbeiter weiß, kennen sollte, sofort automatisch aufsagen sollte. Das ist immer die erste Frage bei der Prüfung. Und der erste Unternehmenswert zum Beispiel ist einmal begeistert für Berge und Sport. Also Also sie haben grundsätzlich kein Ranking, aber jetzt sage ich jetzt auch für mich, aus meiner Sicht, wenn wer bei uns im Unternehmen arbeitet, dann wenn der nicht wirklich eine Begeisterung mitbringt für Sport und die Berge, dann ja. Ein zweiter Unternehmenswert ist, positiv zieht positiv an. Und das ist auch was ich ganz, ganz wichtig erachte, weil auch in einem Teamgefüge Du hast verschiedene Personen drinnen, die individuell funktionieren und die halt ihre Geschichte, jeder hat seine eigene Geschichte. Und wenn du manchmal Personen drinnen hast, die einfach vom Mindset her einfach immer so ein bisschen diesen negativen Drive mitbringen, das kann halt das ganze Team einfach auch vergiften. Und ich meine, das ist jetzt wirklich ein starkes Wort, nur da muss man schon darauf schauen, dass da einfach auch dieses im Gesamtgefüge funktioniert, weil dass man sich das nicht zerstört. Der letzte Wert ist dann zum Beispiel auch gemeinsam schwitzen. Und ja, ich habe jetzt zwei ausgelassen, aber sonst wird es zu lange und ich weiß sie. Und der ist gemeinsam schwitzen. Und gemeinsam schwitzen, das ist gerade für einen Sportler, jeder, der Sport macht, das hat immer zwei Seiten. Weil wenn man schwitzt bei einer sportlichen Betätigung, dann ist es extrem anstrengend. Das kann wirklich anstrengend sein. Aber in den meisten Fällen hat man dann auch was erreicht. Weil wenn ich beim 50 Kilometer Ultratrail mitlaufe, dann ist es extrem anstrengend. Aber wenn ich im Ziel bin, dann ist es geil. Und meistens habe ich es mit irgendwelchen Freunden gemacht oder mit meinen Kollegen. Und dann hast du einfach gemeinsam was erreicht. Und das gilt eben dann natürlich für die Herausforderungen, die du so im Business halt auch hast. Wir arbeiten gemeinsam dran, am Team. So schwierig es vielleicht im ersten Moment ist, aber du erreichst es gemeinsam. Und von dem her ist die Organisationskultur da relativ klar. Und die Leute, die da einfach auch drinnen sind, das passt. Und wenn es dann eben in die Leadership-Entwicklung geht oder auch in die Soft-Skill-Entwicklung, dann ist das, was ich jetzt erst schon ein bisschen erwähnt habe, das ist Leadership. Ich meine, das funktioniert immer in mehrere Richtungen. Es ist ja nicht nur so, dass wenn ich ein Team führe, dass ich jetzt alles vorgeben kann, sondern die können ja auch mich führen oder sollen auch mich führen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass eben wieder dieses Bewusstsein geschaffen wird.
Super, vielen Dank dafür. Gabi, wenn ich dich weitergeben darf, die Julia und die Irina haben schon ein bisschen die Kerbe geschlagen. Du hast vorhin gesprochen, ja, Beispiel interkulturelle Kompetenz. Gibt es noch ein paar so Top-Skills, von denen du sagst, ja, das sehe ich als besonders wichtig im Jahr 2024 oder in der Situation, in der sich die Linz AG konkret befindet?
Also prinzipiell kann ich mich...
Übergabe.
Ja, genau.
Jetzt geht's
weiter. Okay, super. Wo waren wir bei den Top Skills?
Genau. Ja.
Die, also ich kann mich mit dem Thema Leadership-Entwicklung und Organisationskultur fühle mich absolut abgeholt. Ich fühle mich auch abgeholt mit den 21st Century Skills von den Leaders 21. Was ich schon auch glaube, also das, oder was ich bei mir im Team merke, das ist sozusagen zu wissen, wofür man da ist, ein starkes Team zu sein, tatsächlich aufeinander zu schauen und dass die Rädchen auch ineinander greifen. Und ich habe ein Expertenteam rund um mich, die alle sehr gut ausgebildet sind und sehr eigenständig arbeiten. Aber was zum Beispiel schon zum Tragen kommt, das ist, wenn irgendwer gerade auslässt, ja, weil er, keine Ahnung, sehr belastet ist, nicht richtig gesund ist oder was auch immer, dann klingt sie immer sofort mindestens einer ein und das wird alles organisiert. Also sprich, ich glaube schon, dass sozusagen das Aufeinanderschauen und das Thema Community, aber bei uns im Kleinen betrachtet, das Team ist mir extrem wichtig und ich fühle mich da auch sehr wohl und gut aufgehoben, auch im Sinne der Sicherheit. Und wir waren jetzt gerade 2 Tage in Wesenufer, gemeinsam mit Roland und Kathi, zum Thema Agilität und Innovation. Ich glaube schon, dass einfach auch diese Beweglichkeit ich würde fast sagen, in jeder Hinsicht und das speziell in einer Organisation wie der Linz AG, dass man darauf auch durchaus fokussieren soll und Schritte in die Richtung machen soll, beweglich bleiben werden.
Super, vielen Dank. Also Agilität genauso in einer Organisation mit eurer Historie. Ich unterstelle einmal, im Startup ist das Thema Agilität auch wichtig. Gibt es sonst noch Dinge, die du siehst in deinem Ökosystem, die du als besonders wichtig erachten würdest?
Naja, ich mache jetzt seit 2007, also irgendwie seit 16, 17 Jahren Startups in unterschiedlichsten Rollen. Und tatsächlich gibt es schon so Muster, die sich wiederholen in Teams und Gründerinnen, die erfolgreich sind. Und es ist ja total lustig, es hat ja eine hohe Deckungsgleiche mit dem, was der Thomas eingangs erzählt hat, mit seinen, glaube ich, 7 Bereichen, Entwicklungsbereichen. Und gute Gründerinnen sind in all diesen 7 außerordentlich gut mit diversen Schwerpunktstärken dann. Und vielleicht, wenn man es herauspickt, und da habe ich im Vorfeld ein bisschen überlegt, und das ist schon schwierig, singulär herauszupicken, aber ich glaube, Kommunikation ist das eine, also tatsächlich diese Fähigkeit, gut die eigenen Ideen zu übersetzen, weiterzubringen, Empathie wirklich zu hören, was die anderen sagen, zuhören können, Lernfähigkeit. Vision ist natürlich ein Thema, das immer wieder ist, also sozusagen dieses schöne Beispiel von der Bildhauer. Was unterscheidet einen Bildhauer von einem normalen Menschen, wenn er ein Stück Felsen sieht? Na, der Bildhauer sieht halt schon die Skulptur, die in diesem Felsen verborgen ist, und die sehe halt nur den Felsen. Also diese Skulptur im Felsen zu sehen. Und vielleicht dann noch eins herauszupicken, und das ist wieder das, deine Eingangsfrage wie geht man mit der aktuellen Situation um? Da tun sich gute Gründerinnen auch relativ leicht, nämlich Entscheidungen zu treffen im Moment der Unsicherheit. Also nicht sicher sein zu können, ob die Entscheidung die richtige ist, aber gelernt zu haben, es ist besser zu entscheiden, als nicht zu entscheiden, und dann eben damit zu arbeiten. Und ich glaube, diese Entscheidungsfähigkeit und Freude auch in extrem unsicheren Situationen, das ist auch so ein einzelner Skill, den man nochmal rauspicken kann, was gute Gründerinnen ausmacht.
Super, vielen lieben Dank. Vielleicht, David, magst du gleich das Mikro behalten. Ihr seid eine sehr bekannte Organisation in Oberösterreich, aber auch darüber hinaus. Und du hast vorhin gesagt, es ist schon wichtig, dass man generell eine Ahnung hat und einen Plan hat, wie man ein Team bauen möchte, mit welchen Menschen. Wie leicht oder schwer ist es für euch, die richtigen Leute auch zu finden?
Ja, wie schon erwähnt, haben wir das Glück, dass die Linz AG als Arbeitgebermarke sehr stark ist und auch entsprechende Zugkraft hat. Und es gibt viele Bereiche, wo wir tatsächlich keine Probleme haben, Bewerbungen zu bekommen. Es ist dann immer eine Frage des Auswahlprozesses, dass man die richtige Person in die Organisation holt. Aber prinzipiell sind einmal Interessenten da. Und natürlich gibt es, wie bei allen, auch Schmerzpunkte. Das ist jetzt bei uns zum Beispiel gerade die Energienetze. Sprich Strom- und Gasnetze, da Elektrotechniker zu bekommen, ist für uns gerade echt eine Challenge. Ein weiteres sind natürlich IT-Experten, also SAP-Applikationsspezialisten beispielsweise, ist so ein Painpoint. Und was aber auch noch ist, wie zum Beispiel Tiefbautechniker, sind auch, also das sind auch Qualifikationen, die am Markt nicht wirklich gut verfügbar sind. Und da ist es schon, also da brauchen wir halt entsprechend länger zu besetzen. Momentan gelingt uns noch, sozusagen die Anforderungen aus den Bereichen abzudecken, wenn wir auch für manches wirklich lang brauchen. Aber es gibt teilweise auch mal wirklich überhaupt keine Schwierigkeiten. Wobei uns aktuell gerade, jetzt die Beschäftigungsquote ist ja nicht mehr ganz so hoch, wie es vor einem oder zwei Jahren noch war. Das spielt uns natürlich jetzt in dem Fall ein bisschen in die Karten. Aber nichtsdestotrotz, also Fachkräftemangel, glaube ich, wird uns in den nächsten Jahren begleiten. Ja.
Ich glaube, du bist die nächstlogische Ansprechpartnerin, Julia. Ihr seid ein Softwareunternehmen im Großraum Oberösterreich, und Oberösterreich oder auch der Großraum Linz hat sich natürlich ein bisschen zu einem Epizentrum, würde ich sagen, in diesem Bereich entwickelt, nicht zuletzt dank Unternehmen wie Runtastic, Tractive oder auch Dynatrace. Wie geht es ihr damit mit dieser Thematik, und wie wichtig ist es, das Thema People Development auch in den Vordergrund zu stellen?
Ja, also brauchen wir nicht reden. Der Fachkräftemangel ist nichts Neues. Klar. Das Gute vielleicht in unserer Branche, wir haben schon viele Jahre jetzt Zeit gehabt oder mussten es auch, dass wir sich mit dem Thema Arbeitgeberattraktivität, Employer Branding sehr intensiv auseinandersetzen. Aktuell würde ich sagen, ist es so, dass gewisse Benefits ein Must-Have sind, und das wird auch sicher so bleiben. Also ohne die Möglichkeit zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung, des flexiblen Arbeitsortes, Homeoffice, hat man, also die Bewerbenden setzen das einfach voraus. Das ist nicht mehr nice to have, sondern selbstverständlich. Ich glaube schon, dass es als Unternehmen ganz wichtig ist, dass man aber sagt, okay, was wollen wir anbieten, was können wir anbieten und was vielleicht auch nicht. Also wir haben uns zum Beispiel mit der Vier-Tage-Woche auch intensiver auseinandergesetzt, weil es ja doch viele Unternehmen gibt, die in den letzten Monaten, Jahren da auch medienwirksam das publiziert haben. Haben aber dann auch gesehen, okay, mit unseren 5 Arbeitstagen, aber ganz vielen verschiedenen Arbeitszeitmodellen können wir eigentlich mehr Flexibilität bieten und uns auch bewusst dagegen entschieden. Also es ist immer, glaube ich, so ein Abwägen, was man bietet und was man bieten möchte. People Development, Personalentwicklung halte ich für einen extrem wichtigen Schlüssel. Nur wichtiger eben vielleicht, um Mitarbeitende langfristig im Unternehmen zu halten. Was ich da als sehr wichtigen Punkt sehe, ist auch, dass man sagt, man nimmt die Leute wirklich in ihrer Individualität wahr, schaut, wo sind die Schwächen, wo sind die Stärken, wie können wir die Stärken stärken und wo kann man das Unternehmen unterstützen?
Super, vielen Dank. Ganz, ganz tolle Antworten. Ich glaube, insbesondere dieses individuell auf die Menschen eingehen ist ein ganz zentraler Punkt, den ich in diesem Kontext noch einmal rausstreichen möchte. Super. Irina, ich weiß, dass ihr einen Prozess hinter euch habt, der ja gar nicht so unähnlich ist von dem von der Julia. Ihr habt die Organisation neu strukturiert, habt beispielsweise Teams, wie die früher getrennt waren, zusammengelegt. Wie kann man mit konkreter Skillentwicklung die Menschen auch auf so eine Veränderung vorbereiten?
Die Vorbereitung war ja dann relativ kurzfristig, weil wir ja relativ gleich reingestartet sind. Das heißt, wir waren schon mitten im Prozess drinnen und mussten die Leute mitnehmen. Also das war sicher das Thema. Und auf der einen Seite haben wir ja Tools entworfen, wo wir sagen, hey, es gibt überhaupt einmal eine gemeinsame Kommunikationsplattform. Also wir wissen einmal, da liegen alle Informationen ab, die jeder braucht, die ja alle betreffen. Also das sind einmal so Hard Skills, die da einfach ganz, ganz wichtig waren, dass das passiert. Regelmäßige Team-Meetings, regelmäßige Informations-Meetings, extrem engmaschige und gute, auf den Punkt gebrachte Kommunikation. Also da haben wir wirklich sehr viele Sachen implementiert, die da in einer Regelmäßigkeit dann natürlich sich wiederholen müssen, um da Routine reinzubringen, weil es ja auch die Sicherheit dann auch wieder ist. Einfach auch den Informationsstand immer aktuell zu halten. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich dann die Teams, die Personen, die Menschen zusammenzubringen. Und eben da komme ich jetzt wieder ein bisschen zurück in der Sportbranche. Das ist, wir waren mit 40 Leuten am Berg und grundsätzlich ist es ja jeder gewohnt. Aber wir haben dann da auch kleine Teams dann natürlich gebildet und was da für eine Dynamik entsteht, was wer für eine Rolle automatisch auf einmal übernimmt, weil er halt seine Stärke da ist, wo das anderen vielleicht eher die Schwäche ist, umgekehrt dann das andere und da ist eine Dynamik entstanden und das gibt halt so Vertrauen und auf das bauen wir halt brutal, dass sie einfach schauen, sich kennenlernen, sich vertrauen zu lernen, sich durch das dann auch gegenseitig unterstützen, wo die vielleicht vorher gar nichts miteinander zu tun gehabt haben. Und was mir auch sehr wichtig ist, ist, dass ich eben diesen Rahmen schaffe, dass diese regelmäßigen Möglichkeiten einfach auch gibt. Und ich meine, wir denken ja über flexible Arbeitsmodelle und Homeoffice und alles noch und gibt es ja auch alles. Aber ich muss trotzdem immer wieder sagen, und das ist auch bei vielen Einstellungsgesprächen, die ich dann auch führe, mir ist es extrem wichtig, dass die Leute trotzdem regelmäßig zusammenkommen, im Büro, irgendwo, wo man wirklich was gemeinsam macht, weil da entsteht so viel Dynamik, die man einfach so viel mitgibt, dass man strukturell natürlich dann nachschärfen muss, aber da entsteht einfach am meisten. Und eben, dann sind wir wieder beim Menschen.
Super, danke Irina, könnte ich nicht mehr unterstreichen. Ich würde gerne zur Abschlussrunde kommen. Barney, wenn ich mit dir beginnen darf. Du siehst ja auch aus deiner Investorenrolle sehr viele Unternehmen. Wir haben schon über Skills gesprochen, wir haben über die Wichtigkeit der Emotionen und des Menschen gesprochen. Darauf aufbauend auch die Frage, es passiert viel Veränderung. Worauf müssen wir uns 2024 einstellen?
Na, ich glaube, die Veränderung als das zu begreifen, was es jetzt ist, sie wird nicht mehr gehen. Wir sollten sie als Chance nutzen, wir sollten uns wohlfühlen damit und das Ganze positiv sehen. Und ich glaube, das ein Wort ist für mich einfach trotzdem Zukunftsfreude zu bewahren. Das ist ein Wort, das ich jetzt immer wieder wiederhole und das eines meiner Lieblingswörter geworden ist. Und wenn wir uns das bewahren, dann ist eigentlich relativ egal, was eigentlich auf uns zukommt. Es ist eh sowieso eine Kaffeeshutleserei. Keine Ahnung. Also einfach Vollgas geben, sich freuen und das Beste daraus machen.
Und mit viel Zukunftsfreude weitergehen. Vielen Dank dafür. Gabi, worauf kann man es 2024 einstellen?
Ja, ich glaube, es wird so weitergehen, wie wir es jetzt schon fast gewohnt sind. Also da bin ich ganz bei dir. Und damit leben, was den HR-Bereich anbelangt oder speziell, wenn ich an mein Team denke, dann haben wir Digitalisierungsprojekte, Teamentwicklungsprojekte, also gerade ein Mini-Change im Team. Also das heißt, wir versuchen uns gerade anzupassen und beweglich zu bleiben. Genau. Was auch noch kommt, und das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Taxonomieverordnung, CSRD. Ich glaube, das beschäftigt alle Unternehmen und ist auch ein Treiber für Veränderung. Und ich glaube, dass das Thema Remote-Arbeiten, dort, wo es möglich ist, einfach auch nicht mehr weggehen wird, sondern sich weiterentwickeln wird. Also das sind so die wesentlichen Dinge. Habe ich Digitalisierung schon erwähnt?
Ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass ich jetzt Julia weitergebe. Julia, 2024.
Ja, wir haben im HR einmal im Jahr ein Strategie-Meeting und suchen uns da immer ein passendes Motto. 2024 war das Alles bleibt anders. Und das ist, glaube ich, genau das, was das zusammenfasst, was wir heute auch viel gehört haben. Ich glaube, das passt nicht nur aus Unternehmenssicht, sondern auch aus gesamtgesellschaftlicher Sicht ganz gut.
Super, danke Julia. Irina, du darfst den Abschluss machen. Kurz, 2024.
Kurz.
Ja, 2024.
Ich komme zurück zum, was wir am Anfang gesagt haben. Und das gilt nicht nur für 24, das gilt für jede Zeit, die es ist. Es braucht Klarheit. Es braucht Flexibilität, es braucht Mut. Und wenn wir was bewegen wollen, dann müssen wir immer in Bewegung bleiben. Und ich denke, also das ist für mich gesetzt.
Super, vielen, vielen Dank für die Abschlussworte. Vielen, vielen Dank an euch alle und einen herzlichen Applaus bitte.
Danke fürs Zuhören. Falls du Feedback hast oder Themen, die dich interessieren, melde dich gerne per E-Mail an podcast@leaders21.com. Ich freue mich schon auf die nächste Episode und wünsche dir bis dahin viel Erfolg beim Umsetzen der Themen, die du heute mitgenommen hast. Bis bald, wir hören uns.